Nomads 4 – Fremde Welten. Kapitel 5. Servan Brooks zog sich in sein Quartier im hinteren Teil der Brücke zurück, öffnete die oberen Knöpfe seiner Uniform und setzte sich auf sein Bett. Der Raum war auf den menschlichen Bewohner zugeschnitten. Das Licht hell, die Farben freundlich und von Designern auf optimales Wohlbefinden abgestimmt. Ganz anders als die drückende Umgebung im Inneren des hölzernen Schiffes, das den Charme einer modrigen Baumhöhle verströmte. Düster, dunkel und immer irgendwie feucht, wie eine Tropfsteingrotte. Im Gedanken ging er nochmals die Rede durch, mit denen er gerade versucht hatte, die neuen Leibgardisten einzuschüchtern. Es war seine erste Rede dieser Art gewesen und er hatte sich die einzelnen Teile aus den Worten seiner Vorgänger zusammengestohlen, deren Adjutant er war. Wie viele Servans war Brooks schon lange bei den Akato? Eigentlich von Beginn der Invasion an, als man die ersten Schiffe der Menschen als Kollateralschaden in den Auseinandersetzungen der Kiemen und Akato zu beklagen hatte. Die ersten Servan stammten von der Olympus. Einem Kolonialschiff auf dem Weg zum Mars, das von einer verirrten Salve aus den Kanonen eines Akato-Kreuzers getroffen wurde, als sich zwei Flotten um den roten Planeten prügelten. Mehr aus Neugier, denn aus Freundlichkeit, hatten die Akatos die Überlebenden gerettet. Da sie Passagiere der Olympus aus Mitgliedern der sogenannten höheren Gesellschaft stammten, hielt es der Akato-Kommandant, der für die Katastrophe mitverantwortlich war, für nützlich, sie für seine Zwecke einzuspannen. Hinzu kam, dass Ulan Mestre, der Herrscher der Pferdeköpfe, sich aus einem unerfindlichen Grund für die Menschen interessierte und begeisterte. Brooks zog die Stiefel aus, legte sich auf das Bett und starrte nachdenklich an die Decke. Er erinnerte sich noch genau daran, wie er, eingeschlossen in seinen Raumanzug, die letzten Liter verbrauchter Atemluft in die Lungen sogenannten. Wie sein Blick verschwamm und ein Trupp Akato in dem vernebelten Korridor auf ihn zukam. Im Vakuum konnte er das Dröhnen ihrer Stiefel nicht hören, aber er nahm die Vibrationen wahr, die den Boden durchliefen, als sich die Pferdeköpfe näherten. Am Ende fanden sich die etwa 1000 Überlebenden auf der Skitra wieder. Dem Flaggschiff des Akato-Fürsten Ulan Mestre, der die ehemaligen Passagiere der Olympus in Gruppen einteilte und zu seinen Söhnen schickte. Bis vor 2 Jahren hatte Brooks im Palast auf Utrakan und der Flotte von Ulan Mestre gedient. Der oberste Servan dort war Juri Berinski gewesen, dem er als Gehilfe zur Seite stand, bis Brooks Zurak Mestre unterstellt wurde. Hier musste er sich mit Servan Victor Meres arrangieren, dessen Nachfolge er antreten sollte und der als eigensinnig und schwierig galt. Eigenschaften, die ihm nicht viele Freunde einbrachten, aber die ihm Brooks inzwischen verzieh. Es gab Unmengen von Gründen, die einen Menschen verbittern konnten und dazu angetan waren, seine Seele zu verdunkeln. Im Rückblick war Brooks nun sehr viel gnädiger mit dem alten Mann, der jetzt tot und unter dem großen Baum im Palastgarten auf Utrakan begraben war. Er hatte ihn nicht lange gekannt. Gerade mal 3 Monate, bevor er starb. Brooks ängstigte die Vorstellung, zu verbittern, angesichts der vielen Geheimnisse, die er mit den Akatos teilte und noch würde teilen müssen. Er fragte sich, wie sehr ihn die Last dieses Wissens niederdrücken und verkrüppeln mochte. Die Galaxis war kein friedlicher Ort, und alles, was Mestre interessierte, war die Möglichkeit, immer neue Methoden und Soldaten für die Kriegführung zu suchen. In diesem Augenblick ertönte ein Gongschlag von der Türe her, der einen Besucher ankündigte. Hereinkommen, befahl Brook und die Türe glitt zur Seite. Solkow und Braunstein traten in den Raum. Sie blieben an der Türe stehen, während Brook sich erhob und sich auf den Sessel vor der Holokonsole setzte. Was ist Ihr Eindruck? Fragte er die 2 jungen Männer. Braunstein antwortete als erster. Sie sind sehr entspannt. Und niemand hat Fragen gestellt. Was sollten Sie denn fragen? Wo die Soldaten sind, die Sie ersetzen. Was antworten Sie, Braunstein? Der junge Mann zögerte einen Moment. dass sie versetzt wurden. Sie dienen jetzt auf einem anderen Schiff. Welchem Schiff? Das wissen wir nicht, entgegnete er und leckte sich dabei geflissentlich die Lippen. Er ist aufgeregt, erkannte Brooks. Er wittert eine Lüge und versucht, die Bereitschaft aufzubringen, sie als Wahrheit zu akzeptieren. Nur ich weiß, wo sie jetzt sind, sagte er. Und niemand wird es wagen, mich danach zu fragen. Solkows Blick wanderte unruhig durch den Raum. Sind die Gerüchte wahr? Brooks fixierte Solkow lange und eindringlich. Die zwei Adjutanten waren zuvor Viktor Meres Gehilfen gewesen. Brooks war auf Vermutungen angewiesen, was ihnen der Alte anvertraut hatte, wenn er sich überhaupt dazu herabließ, mit den beiden zu reden. Was hat Servan Meres erzählt? Fragte Brooks unvermittelt. Er war sehr verschwiegen, antwortete Braunstein. Eine vortreffliche Eigenschaft für einen Servan. Aber er hatte oft Albträume, ergänzte Solkow. Er hat uns dann gerufen und manchmal redete er noch und war noch nicht ganz aus den Träumen zurück. Er saß dann dort auf der Bettkante und hielt die Hände an die Schläfen. Was hat er gesagt? Erkundigte sich Brooks weiter. Die zwei Gehilfen sahen einander an, bevor Solkow mit seinen Ausführungen fortfuhr. Es war meist nur Gestammel. Schwer zu verstehen. Aber ab und zu sagte er etwas von Verstümmelungen und dass sie noch da seien. Sie sind noch da. Sie sind noch da. Solkow wühlten die Erinnerungen sichtlich auf. Zumindest glaube ich, das verstanden zu haben. Brooks winkte ab. Ein alter, verwirrter Mann. Er war an Bord der Olympus schon alt. Er hätte gar nicht an Bord sein dürfen. Dann sind die Gerüchte also nicht wahr? Bohrte Braunstein weiter nach. Was für Gerüchte? Von den Gardisten und den Gotrex. Brooks schüttelte den Kopf. Das ist der Grund, warum wir keinen Kontakt zu den Soldaten haben. Wir wollen nicht, dass sich der Unsinn unter ihnen verbreitet. Haltet euch gefälligst zurück mit euren Verschwörungsgeschichten. Sollen sie euch ruhig für eingebildet und arrogant halten? Das ist besser, als wenn die Akatos erfahren, dass ihr mit euren Geschichten die Kampfkraft der Soldaten untergrabt. Und jetzt raus hier! Die beiden jungen Männer verneigten sich und verließen das Quartier des Servan. Brooks legte sich wieder auf das Bett und versuchte, das Gespräch zu vergessen. Natürlich gelang es ihm nicht. Auch er hatte Meres einige Male im Halbschlaf fantasierend vorgefunden und weitaus mehr von seinem Gestammel verstanden, als Solkow und Braunstein. Er zweifelte inzwischen nicht mehr daran, dass Meres Albträume keine bloßen Hirngespinste waren. Aber es war besser, Gleichgültigkeit zu heucheln. Er kannte etliche der Gardisten, die er über die letzten beiden Jahre begleitet hatte und über deren Schicksal er nun im Unklaren war. Er zweifelte daran, dass man sie auf die Oponi-Welten geschickt hatte, um dort, ihren ruhmreichen Taten gemäß, ein beschauliches und friedliches Leben zu führen. In seine Grübeleien mischten sich auch die Gesichter zweier Personen, denen er vor gut 8 Jahren begegnet war. Sie standen im Dienste von Gorak, dem jüngeren Bruders von Zurak Mestre. Und nun waren sie hier. Es musste einen Grund geben, warum sie auf solch speziellen Umwegen wieder in die Dienste des Hauses Mestre gekommen waren. Er erinnerte sich nicht mehr an ihre Namen und gewiss hatten sie auch ihn vergessen. Aber Brooks war gut darin, sich Gesichter zu merken. Er vergaß nie ein Gesicht. Niemals.